Betting Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Immer montags mit Finanzjournalist Philipp Habdank und spannenden Gästen aus der Private Markets Community.
Liebe Leute, es ist Montag, Zeit für Betting Billions und ich freue mich wie immer riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Auch wenn das Wetter hier draußen bei uns in Frankfurt gerade nicht so dolle ist, strahlt mein Gast mir hier gegenüber im Studio dann doch ganz doll. Hat auch einen Grund dazu, denn er ist gerade mit seinem neuen Private Credit Fonds im Fundraising und das soll ganz gut laufen, wie er zumindest sagt. Ich werde dann gleich natürlich ein bisschen nachfühlen. Vor allem wollen wir heute aber mal im Detail besprechen, was ich denn für Private Credit Fonds in Deutschland durch die Zinswende denn so verändert hat. Da gibt es mit Sicherheit Gewinner, da gibt es Verlierer. Wir wollen heute mal gucken, welche Art von Fonds denn auf welche Seite einzuordnen ist. Und wir wollen besprechen, wie sich denn Kreditfonds aktuell überhaupt noch voneinander unterscheiden. Also gibt es da noch sowas wie ein Differenzierungsmerkmal? Darum herzlich willkommen bei Betting Billions, der strahlende Mitgründer von Bright Capital, Matthias Mathieu.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
Ja, cool, dass du da bist und es auch mit der Bahn geschafft hast, allen Widrigkeiten zum Trotz. Also freut mich umso mehr, dass du hier bei uns im Studio bist. Es gibt bei uns immer die zwei typischen Einstiegsfragen, so ein bisschen persönlicher. Die erste, verrat doch unseren Hörern mal ein bisschen was Lustiges über dich, was man vielleicht nicht so unbedingt auf dem Schirm hat.
Ich weiß nicht, ob es lustig ist, aber ich glaube, was noch nicht jeder weiß, das ist, glaube ich, immer die Frage. Ich habe gar nicht, wie viele andere in der Industrie, einen Leveraged Finance oder Investment Banking Hintergrund, sondern eigentlich einen sehr unternehmerischen Hintergrund. Habe mein Unternehmen vor vielen Jahren verkauft, dann angefangen, eigenes Geld zu investieren und bin damals zu der Erkenntnis gekommen, dass es im Grunde eine Finanzierungslücke gibt, die man in Deutschland schließen sollte und habe den Entschluss gefasst, Bright Capital zu gründen und den ersten Fonds aufzulegen. Und dafür haben ja, viele Leute haben damals gesagt, das ist eine verrückte Idee, du kommst nicht aus der Industrie, du hast keinen Hintergrund. Und das war wahrscheinlich auch richtig, aber dennoch, glaube ich, haben wir ein gutes Team gebaut und meine Expertise gut ergänzt und haben es dann auch geschafft, 2017 den ersten Fonds zu racen. Und ich glaube, heute sind wir extrem gut am Markt positioniert.
Also bist du quasi eine Art One-Man-Family-Office?
Nee, so gut war es leider nicht, der Exit. Aber dennoch war es so, es hat mich zumindest in die Lage versetzt, dass ich Bright Capital gründen konnte. Und natürlich, wie das immer so ist, wenn man in der Industrie anfängt, es dauert eine gewisse Zeit, bis man wirklich erfolgreich sein kann. Und es kostet auch Geld. Und zumindest war ich in der Lage, diese Zeit gut zu überbrücken und die Firma, glaube ich, gut aufzusetzen.
Okay. Dann ist die zweite typische Frage, gehe ich jetzt mal davon aus, auch für dich eine hypothetische. Was würdest du denn mit 1 Milliarde machen, wenn du sie hättest, ohne irgendwelche Restriktionen?
Ja, ist in der Tat hypothetisch. Ich glaube, wie würde ich das Geld anlegen? Eins ist ganz sicher, ich würde es nicht selbst machen. Also die Erkenntnis ist, dass man nicht alles können kann. Und ich glaube, es gibt viele gute Asset Manager da draußen, die das deutlich besser können als ich. Dementsprechend würde ich, glaube ich, vom Investitionsansatz her den Endowments in USA folgen, würde wahrscheinlich die Maßgabe geben, dass stark übergewichtet in Private Markets investiert wird, über alle Assetklassen. Was mir, glaube ich, wichtig wäre grundsätzlich, dass es global wäre, dass es sehr stark diversifiziert, trotzdem spezialisiert, also dass man nicht nur den Markt kauft und auch nachhaltig ist.
Mhm. Ja, doch eine ganz klare Vorstellung und vor allem eine breite Vorstellung. Mit Bright Capital seid ihr jetzt aber nicht so breit aufgestellt, sondern schon klar fokussiert. Neulich kam ja die Mitteilung raus, dass ihr im Fundraising seid für einen neuen Fonds, einen neuen Private Credit Fonds. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Also der wievielte ist das jetzt und wie viel wollt ihr damit einsammeln?
Also mit der Strategie ist es der dritte Fonds, den wir jetzt raisen und das Zielvolumen orientiert sich im Wesentlichen daran, was wir auch die letzten Jahre investiert haben und arrangiert haben. Wir haben pro Jahr immer gut 90 bis 100 Millionen Euro investiert und daran orientiert sich im Grunde genommen auch die Zielgröße in Höhe von 300 Millionen Euro, die dann wiederum auch im Einklang steht mit der Investitionsphase. Und ich glaube, da haben wir in der Tat ein bisschen Rückenwind und sind jetzt kürzlich gestartet und wollen mal schauen, wo die Reise hingeht.
Das heißt, der Fonds ist aber größer als seine Vorgängerfonds?
Genau, der Fonds ist größer. Also mit dem letzten Fonds ist es so, dass wir viel mit Co-Investoren gearbeitet haben. Das wollen wir auch diesmal wieder tun. Also wir mögen Co-Investoren und haben uns da, glaube ich, ein sehr belastbares, gutes Netzwerk aufgebaut. Dennoch ist es so, dass die Strategie, glaube ich, die wir verfolgen, sehr sizable ist. Ne? Also wir konzentrieren uns im Wesentlichen auf Buy-and-Build-Finanzierung und mal einerseits orientieren wir uns, wie gesagt, an der Größe dessen, was wir bislang angelegt haben. Und andererseits ist es natürlich so, dass man im Rahmen von Buy-and-Build immer noch mal die ein oder andere weitere Akquisition finanzieren kann und dementsprechend natürlich dann ein bisschen länger vielleicht auf einer Plattform dabei bleibt und auch ein bisschen mehr Geld anlegen kann im Vergleich zu dem, was wir in der Vergangenheit getan haben.
Mhm. Ändert sich sonst irgendwas an eurem Investitionsfokus im Vergleich zu den vorherigen?
Nein, wir sind sehr spezialisiert und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir momentan sehr viel Rückenwind haben und ein gutes Fundraising haben werden, weil wir uns eben sehr stark abgrenzen von anderen Marktteilnehmern. Ich glaube, das ist wichtig. Die Portfolien, die wir sehen bei institutionellen Investoren, sind häufig sehr gut ausgereift. Und dementsprechend, jetzt ist, glaube ich, eine gute Zeit, um die ausgereiften Portfolien eben mit Spezialisten zu ergänzen.
Mhm. Ihr seid Lower Mid-Market, glaube ich, unterwegs. Da muss ich jetzt zum Start meine Definitionsfrage stellen. Was denn eure Definition für den Lower Mid-Market ist und wie viele verschiedene Mid-Markets wir inzwischen haben?
Ja, ich glaube, die Definition ist natürlich irre breit und das kommt daher, dass wir natürlich unterschiedliche Märkte miteinander vergleichen. Wenn man sich mit den Amerikanern unterhält, dann beginnt der Lower Mid-Market wahrscheinlich irgendwo bei 10 Millionen Euro EBITDA und geht bis 50 Millionen Euro EBITDA, weil der Markt einfach sehr tief und sehr groß ist. Ich glaube, in Europa und in Deutschland kann man sagen, ist der typische Lower Middle Market, zumindest definieren wir ihn so, zwischen 2 und 10 Millionen Euro.
Mhm. Das wäre dann in den USA der Low Low Middle Market oder schon das Small Cap Market.
Ja, oder das sind die Tiny Loans dann. Ne?
So, also du sagst, ihr merkt im Fundraising Rückenwind. Trotzdem, wenn man mit Fondsmanagern spricht, ist das Fundraising deutlich, deutlich, deutlich schwieriger geworden als, ich sage es mal, vor der Rückkehr der Zinsen, als das deutlich einfacher gegangen ist. So, Stichwort Rückkehr der liquiden Fixed-Income-Produkte. Man kriegt auch wieder mit liquiden Produkten eine Rendite und muss deswegen nicht zwingend unbedingt auf die alternativen oder die privaten Anlageklassen gehen. Wie merkt ihr das in eurem Fundraising?
Ja, ich glaube, der Markt hat sich substanziell verändert, seitdem die Zinsen zurück sind. Also was man sagen kann, Private Debt als Asset Class war im Grunde genommen immer ein Substitut für Fixed Income. Und die Asset Klasse ist die letzten Jahre oder in der letzten Dekade extrem gewachsen, dadurch, dass wir uns in der Niedrigzinsphase bewegt haben und dass institutionelle Investoren eine Yield gebraucht haben, um ihre Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Das hat sich jetzt geändert. Also ich glaube, initial, als die Niedrigzinsphase anfing, ja, war Private Debt so ein Stück weit alternativlos. Es war ein reines Beta-Play, es war eine Beta-Rendite, die gefordert war. Und ich glaube, das ändert sich jetzt momentan. Also das Beta bekomme ich auch wieder am Kapitalmarkt. Und wir sehen es momentan in den Fundraisings, profitieren sehr stark die großen Namen. Und ich glaube, Investoren ziehen sich zurück aus dem sehr kompetitiven Marktumfeld einerseits und trotzdem benötigen sie Private Debt weiterhin. Also ich glaube, was wir im Fixed Income sehen, ist doch eine sehr hohe Volatilität und die gilt es zu hedgen. Und dementsprechend bekomme ich mein, ich sag mal, sizable Beta Play mit den großen Namen am Markt. Und das macht aus unserer Sicht auch Sinn. Tatsächlich ist es auch so, dass die Investoren über die letzten 10 Jahre wahrscheinlich sehr gut educated wurden. Das heißt, sie wissen mittlerweile, was ist ein gutes Credit Underwriting und was ist ein schlechtes Credit Underwriting. Und ja, im kompetitiven Teil des Marktes ist es so, dass wir natürlich in den letzten Jahren gesehen haben, dass es schon, ich weiß nicht, ob man es Exzesse nennen kann, aber am Ende des Tages waren es nicht fundamental gute Kredite, die gekauft wurden. Dementsprechend bereinigt sich der Markt dahingehend, dass viel Geld zurück in Fixed Income geht. Ich glaube, das macht absolut Sinn. Ein anderer Teil des Kapitals geht zu den großen Namen. Auch das macht als Hedge aus meiner Sicht Sinn. Und dann ist es eben, wie gesagt, so, dass, glaube ich, spezialisierte Strategien und Manager, die in den letzten Jahren gezeigt haben, dass sie diszipliniert waren und auch in der aktuellen Zeit ein gutes Buch vorzeigen können, also einen guten Track Record gebaut haben, dass die in der heutigen Zeit jetzt partizipieren. Das heißt, am Ende des Tages, es wird zu einer Marktbereinigung kommen Und ich glaube, es wird viele Fonds geben, die einfach keine Fonds mehr raisen können. Und es wird andere geben, die von der Marktphase profitieren.
Heißt für diejenigen, die kein Geld mehr bekommen, das wird dann so ein schleichender Prozess sein, dass die einfach das bestehende Portfolio weiter verwalten, aber dann irgendwann hört man nichts mehr davon? Oder wird das in Übernahmen enden, dass jetzt größere Private Credit Manager vielleicht einen kleineren übernehmen?
Das ist eine gute Frage. Ehrlicherweise habe ich darauf keine klare Antwort. Ich glaube, alles ist möglich. Es wird mal so laufen, mal so laufen. Grundsätzlich denke ich, dass, was wir sehen werden, ist, die Fonds, die vielleicht nicht so gut investiert haben, haben wahrscheinlich nicht durchgehend ein schlechtes Buch. Da werden wir sehen, dass die guten Kredite wahrscheinlich, zumindest in Deutschland, in einem Markt, in dem die Banken noch sehr stark sind, dass gute Kredite abgelöst werden nach einer gewissen Zeit. Und dann sitzt man wahrscheinlich ein Stück weit auf einem Tail-End, das vielleicht nicht so gut läuft, das trotzdem gemanagt werden muss. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Also die geht davon aus, die Manager werden das weiter managen, werden vielleicht natürlich gekauft. Allerdings dann ist es die Frage, ob der Manager gekauft wird oder das Portfolio. Oder die Manager schauen, dass sie sich wirklich versuchen abzugrenzen. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es eben so, dass man sich abgrenzen muss vom Markt. Es geht um mehr als einfach nur um Geld. Man muss ein USP haben, um wirklich auch gut Geld investieren zu können. Und das sehen wir aktuell. Ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass momentan wenig Rückflüsse aus so Private Debt kommen, weil die M&A-Aktivität gering ist. Ich glaube auch, dass die Underwritings so gewählt wurden in den letzten Jahren, dass sie einfach risikoreicher waren und vielleicht ein Stück weit ambitionierter und dementsprechend, dass es vielleicht auch keine Refinanzierungsmöglichkeiten gibt. Bleibt abzuwarten, wie sich der Markt dahingehend entwickeln wird.
Als Verlierer, höre ich jetzt raus, sind die Debtfonds, die zu aggressiv in der Boomphase finanziert haben?
Ja, ich glaube, was haben wir gesehen? Also wir haben gesehen, dass die Assetklasse unheimlich schnell gewachsen ist. Daraus resultiert natürlich auch ein enormer Anlagedruck. Und dieser Anlagedruck hat sich dann auch wiederum, oder der wurde darin reflektiert, dass die Konditionen nicht immer sehr richtig gewählt wurden. Einerseits was die Spreads angeht, aber auch was die Dokumentation angeht. Also ich glaube, was wir gesehen haben in dem kompetitiveren Teil des Marktes, wirklich hohe Verschuldungsgrade, also Leverage Levels, teilweise auf einem inflated EBITDA mit vielen pro forma Run Rate Adjustments.
Was ist das?
Naja, das ist, wenn ich im Grunde genommen Effekte, die ich in der Zukunft sehe, auf dem EBITDA adjustiere und das dann im Grunde genommen als Grundlage für meinen Verschuldungsgrad nehme. Und wenn sich das dann in der Zukunft natürlich nicht so materialisiert, weil das makroökonomische Umfeld sich verändert, dann habe ich wahrscheinlich ein Underwriting gemacht, was nicht so gut läuft. Ne? Also um es ein bisschen bildlich zu sagen, wenn ich 6-mal Verschuldungsgrad aufs EBITDA rausgelegt habe, also 6-mal Leverage, und habe pro forma Run Rate adjusted viel zugelassen, weil ich glaube, das EBITDA wird sich signifikant nach oben entwickeln. Und es bleibt aber tatsächlich eher flach und entwickelt sich seitwärts, dann ist es so, dass ich vielleicht nicht 6-mal Verschuldung rausgelegt habe, sondern eher 9-mal. Und wenn ich dann eine Cuff-Light-Struktur gewählt habe mit beispielsweise einem Leverage-Covenant und habe den mit 40% Headroom versehen, dann bin ich tendenziell eher bei 12-mal. Und wenn dann die Dinge nicht so laufen, dann ist, glaube ich, eins klar, dann ist das Eigenkapital lange aus dem Geld. Aber vermutlich ist es auch so, dass die Comparables von so einem Asset nicht bei 12-mal bewertet werden, sondern vielleicht eher bei 5-6-mal. Und das bedeutet ultimativ, dass ich mit meinem Kredit auch zu 50-60% aus dem Geld bin. Und dann ist es eben so, das ist das, was wir am Markt momentan sehen. Und das ist einer der Gründe, warum es wenig Rückflüsse gibt in diesem kompetitiven Bereich. Ich glaube, es ist sehr konsensual zwischen Private Equity und Private Debt, denn die Verluste möchte niemand realisieren. Und solange noch Zinsen gezahlt werden können, teilweise werden sie auch gepickt. Ne?
Das gepickt heißt aufs Ende der Laufzeit geschoben. Ne?
Genau, werden kapitalisiert. Und dann ist es eben so, dass man das Thema in die Ewigkeit trägt. Dementsprechend schließt sich so ein bisschen vielleicht, können wir vorstellen, dass es eine Frage ist, auf was sollten Investoren heute achten. Ich glaube, es ist ganz wichtig, nach dem echten EBITDA zu fragen. Ne? Und was ist das Ratio Cash und Pick? Ich glaube, wenn man wirklich runterschaut in die Portfolien, kommt man vielleicht zu der Erkenntnis, dass viele Themen, die heute nicht auf der Watchlist sind, weil es kein Covenant Breach gibt, aber vielleicht trotzdem nicht so performen. Und genau danach sollte natürlich auch eine Manager-Selektion am Ende des Tages stattfinden, dass man schaut, wer hat wirklich defensive Underwritings gemacht. Denn was bringt mir im Direct Lending eine Senior Security, wenn mein Debt vielleicht gar nicht in Geld ist?
Hm. Was ist denn so die verrückteste EBITDA-Adjustierung, die du gesehen hast? Das abwegigste Adjustment, das dir so einfällt, was du im Markt gesehen hast?
Nun, mir fällt kein spezifisches ein. Ich glaube, es war schon gang und gäbe, dass Themen adjustiert wurden, die einfach ja so ein Stück weit abwegig waren. Ne? Also wie gesagt, mir fällt nichts spezifisch ein, aber grundsätzlich kann man sagen, das war schon Teil vieler beratender Prozesse, dass man einfach, dass man ambitioniert strukturiert hat und auf einem Structuring EBITDA strukturiert hat.
Heißt das dann aber die Frage nochmal weitergedreht, wenn die aggressiv finanzierenden Debtors, die stark adjustiert haben beim EBITDA, deren Leverage dadurch jetzt, wenn die Realität da Einzug hält, deutlich nach oben geht, wenn die Zinsen nicht mehr gezahlt werden können und sie über PIK-Vereinbarungen ans Ende der Laufzeit geschoben werden, damit kaufen die sich ja erstmal nur Zeit in der Hoffnung, dass am Ende der Kreditlaufzeit plötzlich alles wieder besser ist und der Kredit dann irgendwie doch wieder refinanziert werden kann. Die Frage, die ich mir da stelle, ist das aus volkswirtschaftlicher Sicht erstmal gut, dass sowas nicht ein harter Zahlungsausfall ist und man erstmal noch Zeit gewinnt, die Firma zu retten? Oder muss man das so interpretieren, dass wir dadurch am Ende ja, Zombie-Unternehmen produzieren, deren Exodus im Prinzip nur hinausgezögert ist?
Also zum Thema, was bedeutet das für die Volkswirtschaft? Da würde ich erstmal sagen, eigentlich nichts. Also es wird ja oft diskutiert, wie systemrelevant ist Private Credit, Private Debt. Aus meiner Sicht ist es rein gar nicht systemrelevant. Die Frage, werden dadurch Zombie-Unternehmen kreiert? Im einen oder anderen Fall vielleicht ja. Ich glaube, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut, gibt es natürlich ganz unterschiedliche Szenarien. Das eine Szenario, und das ist das, auf das wir alle hoffen und was wahrscheinlich auch in einigen Fällen gut geht, ist, dass die Zinsen wieder runterkommen. Das heißt, es ist mehr Free Cashflow da für das Unternehmen. Dieser Free Cashflow kann genutzt werden, um vielleicht strukturelle Maßnahmen umzusetzen und das Unternehmen wieder zurück in ruhigere Fahrwasser zu bringen. Dementsprechend ist dann ein gutes Ende vorhersehbar für einzelne Engagements. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn man sich jetzt Industrien anschaut, die auch teilweise finanziert wurden, die vielleicht ein bisschen zyklischer sind, die einem gewissen Konsumenten-Sentiment unterliegen, das sieht vielleicht auch anders aus. Also ich glaube, da ist alles möglich am Ende des Tages. Ne? Aber klar, es wird Zombie-Unternehmen geben, die gibt es wahrscheinlich auch heute schon. Und es wird Situationen geben, in denen das einfach gut ausgeht. Also ich glaube, das ist situativ zu bewerten.
Aber es steht und fällt doch damit, dass die Zinsen rechtzeitig stark genug sinken. Weil sonst sind diese Finanzierungen, über die wir jetzt ja gerade gesprochen haben, nicht refinanzierbar. Oder gibt es noch irgendein Szenario, dass die dann auch mit Zinsen, mit einem Zinsniveau, noch refinanziert werden können? Eigentlich nicht, weil sonst würden sie ja jetzt refinanziert werden.
Das ist natürlich ein Punkt. Der andere Punkt ist weiterhin natürlich das operative Geschäft. Ne? Also wenn sich das operative Geschäft gut entwickelt und die Zinsen trotzdem auf einem hohen Niveau bleiben, so wie wir es ja heute haben, ne? Also trotzdem ist ein bisschen runtergekommen, dann ist es schon so, dass auch die Unternehmen irgendwann refinanzierbar werden. Ne? Allerdings, wenn es operativ grundsätzlich nicht so gut läuft und die Zinslast hoch bleibt, dann ist das Unternehmen natürlich nicht refinanzierbar. Das ist so.
Und wenn man sich so unsere Wirtschaftsprognosen anguckt, würde ich jetzt da nicht die größte Hoffnung draufsetzen, dass das über diese Schiene gerettet wird.
Naja, ich sag mal so, ich glaube, was man schon sagen kann, und das ist wirklich sehr positiv, was Private Credit grundsätzlich angeht. Ich glaube, die Asset-Selektion, also die Unternehmen, die finanziert wurden in den letzten Jahren, das waren schon tendenziell eher gute Unternehmen. Also man kann sagen, oder ist zumindest ein Gefühl, dass Private Debt sich so aus den richtig zyklischen Themen und aus den richtig schwierigen Themen zurückgehalten hat. Dementsprechend die Möglichkeit, dass die Unternehmen sich perspektivisch dann doch wieder gut entwickeln und vielleicht die Zinsen nach unten kommen, die ist schon gegeben. Also, und ich glaube, das ist übrigens auch ein Unterschied zu den Banken. Ich glaube, wenn wir in die Bankenbücher schauen, dann insbesondere, vielleicht nicht in die Leverage-Loan-Bücher, aber insbesondere auf der Corporate-Seite ist es so, dass vielleicht weniger selektiv agiert wurde, ne? Und dass man vielleicht nur auf den Jahresabschluss geschaut hat und gesagt, das läuft irgendwie gut und da können wir dreimal Leverage draufpacken. Das war bei Private Debt nie so. Also man hat wirklich schon genau hingeschaut und hat wirklich gute Sensitivitäten in der Regel gerechnet, dass man schon irgendwie damit umgehen kann, wenn es einen Topline-Dip gibt, also wenn der Umsatz nach unten geht, dass man hoffentlich auch in gewissermaßen eine flexible Kostenstruktur hat, dass man externen Schocks entgegenwirken kann. Ich glaube, das haben wir schon gesehen. Dennoch ist es natürlich so, es ist wie immer, alles beginnt im Kreditbereich ganz am Anfang. Also ich glaube, dass das Underwriting ganz am Anfang von einer Opportunität entscheidet am Ende darüber, ist es refinanzierbar, ist es ein gutes Investment und kann ich auch in einem makroökonomischen Umfeld, das sich vielleicht nachteilig entwickelt, mit dem Unternehmen gut weiterarbeiten.
Mhm. Muss dann vielleicht eine Lehre jetzt aus der ganzen Geschichte sein, dass sich Private Credit stärker von Private Equity lösen muss? Weil ich meine, diese starke, aggressive Finanzierungsstruktur, das ist ja durch den Finanzinvestor getrieben, dem das Asset am Ende gehört. Diese Verschuldungsgrade, diese aggressiven Verschuldungsgrade und Finanzierungsstrukturen, die hat man ja im Non-Sponsored-Bereich, also bei Firmen, wo kein Private Equity-Investor im Hintergrund steht, tendenziell eher nicht. Würdest du mitgehen, dass sich Private Debt so aus Lehre aus der ganzen Geschichte ein bisschen oder deutlich stärker von Private Equity freischwimmen muss?
Ja, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht zumindest jetzt mal in Bezug auf den deutschen Markt von alleine passiert. Warum? Was haben wir in den letzten Jahren gesehen? Wir haben ganz klar einen Value-Shift gesehen von Equity zu Debt. Also der erhöhte Zinssatz hat ultimativ dazu geführt, dass mehr Geld aus den Unternehmen abgeflossen ist. Wir sind heute in einer Zeit unterwegs, in der Private-Equity-Renditen grundsätzlich eher unter Druck stehen und sinken. Und wenn man sich jetzt mal das eigentliche USP von ganz klassischen Direct-Lending-Fonds anschaut, dann waren das zwei Themen. Das eine war ein Bullet Repayment, das im Grunde auch nur dann relevant
ist. Bullet Repayment heißt endfällige Kredite?
Ja. Genau, das im Grunde genommen nur dann relevant ist, wenn ich mich in einer starken Wachstumsphase befinde und ich den Kapitaldienst, der normalerweise auf die Tilgung entfällt, für weiteres Wachstum nutzen kann. Andernfalls wird natürlich das Cash, das generiert wird, wird tesauriert und darf das Unternehmen nicht verlassen. Also es gibt keine Abflüsse in Richtung der Gesellschafter. Und das andere war natürlich Leverage. Also wir haben bei der Unitranche haben wir 5,5-mal, 6-mal, teilweise 6,5-mal Leverage gesehen. Und jetzt ist es natürlich so, dass durch den erhöhten Basiszinssatz passt jetzt mal auf einer EBITDA-Cashflow-Basis gar nicht mehr so viel Leverage ins Unternehmen rein. Also ich würde sagen, das, was früher vielleicht die 6-mal waren, sind heute die 4,5-mal. Und dann in einem Markt unterwegs zu sein mit einem intakten Bankensystem, das bedeutet ultimativ, dass der Spread zwischen dem, was die Banken anbieten, 3, 3,5-mal und das, was Private Credit anbietet, 4, 4,5-mal, gar nicht mehr so groß ist. Und zumindest ist die Frage, rechtfertigt dieser Unterschied im Verschuldungsgrad noch den Aufschlag auf dem Spread? In Konsequenz bedeutet das wiederum, gibt es überhaupt noch eine große Argumentation, diesen Spread gegenüber den Banken aufrechtzuerhalten? Und dementsprechend stellt sich natürlich dann auch die Frage, ist Private Credit wirklich noch der präferierte Finanzierungspartner für Private Equity? Private Equity hat immer jeden Stein umgedreht, um die Rendite zu optimieren. Aber ich glaube, es ist heutzutage wahrscheinlich notwendiger denn je. Und dass auch im Private-Equity-Umfeld weiterhin viel Dry Powder gibt, gehe ich persönlich davon aus, dass viele Akquisitionen, wenn der M&A-Markt wieder anzieht, vielleicht All-Equity finanziert werden. Und dann nimmt man sich ausreichend Zeit, mandatiert einen Berater und zieht eine ganz konservative Finanzierung mit einer Bank rein. Ne?
Also heißt übersetzt für die Private-Credit-Branche an sich und auch für euch mit eurem neuen Fonds, es müssen Transaktionen gefunden werden, außerhalb der Private-Equity-Welt, um sein Kapital unterbringen zu können am Markt, das man eingesammelt hat, aus der Private-Credit-Sicht?
Ja, oder man ist natürlich, oder man ist bereit, dass man die Konditionen mitgeht. Ne? Also, dass man sich dem Bankenpricing annähert. Und das ist ja das, was wir aktuell auch sehen. Die Spreads kommen nach unten. Ich klar kann mir auch vorstellen, dass sie sich noch weiter nach unten entwickeln. Es ist ein irrer Anlagedruck im Markt vorhanden. Es müssen Deals gemacht werden. Das Geld muss raus. Und Ja, aber wenn man natürlich die Möglichkeit hat, sich davon unabhängig zu machen, durch eine bilaterale Situation, sei es jetzt mit einem Sponsor oder ohne einen Sponsor, dann ist es natürlich vorteilhaft, denke ich.
Geht ihr da mit? Macht ihr diesen Weg, dass ihr im Spread euch dem Bankenniveau anpasst? Oder wie ist eure Antwort auf das Problem?
Naja, wir haben das nie gemacht. Also warum? Ich glaube, wir sind natürlich dadurch, dass wir sehr spezialisiert sind auf Buy-and-Build-Finanzierung, wo wir sehr, sehr früh anfangen im Vergleich zu vielen anderen. Also wir können sehr kleine Tickets machen, 5 bis 10 Millionen Euro, Unternehmenswerte 10 bis 20 Millionen Euro initial mit sehr moderaten EV-Multiples, das heißt 4 bis 7, 8 Mal. Das heißt, unser Entry-Leverage ist immer bei 3 bis 4 Mal. Und das wiederholen wir dann im Rahmen von Buy-and-Build eben 3-mal, 5-mal, 10-mal und können dann bis zu 50 Millionen Euro investieren.
Also im Rahmen einer laufenden Buy-and-Build, dass ihr die Finanzierung immer weiter
aufstockt, genau, für jede weitere Akquisition. Das haben wir in der Vergangenheit mit Private Equity gemacht, aber auch auf der Non-Sponsored-Seite. Historisch war es so, dass das sich etwa die Waage gehalten hat. Heutzutage ist es so, dass wir schon sagen können, dass wahrscheinlich 8 Transaktionen von 10 im Non-Sponsored-Bereich laufen. Aber wir haben uns dieses Netzwerk auf der Non-Sponsored-Seite systematisch über die letzten 8, 9 Jahre aufgebaut. Also diese Situationen findet man natürlich nicht von heute auf morgen. Die sind typischerweise auch nicht beraten. Das ist ein großer Vorteil übrigens, weil sie eben nicht auktioniert sind.
Also kein M&A-Berater, kein Finanzierungsberater.
Genau, es sind dann wirklich bilaterale Situationen, wo wir natürlich auch einen Mehrwert mit an den Tisch bringen, indem wir sagen, wir können sehr viel früher anfangen als viele andere. Und wir können dann aber auch sehr viel länger dabei bleiben. Ne? Also wir bridgen eigentlich so eine Lücke, die es auf der Finanzierungsseite gibt, zwischen Small Cap und Mid Cap.
Ne? Aber ich muss noch mal eine Verständnisfrage stellen. Also Buy and Build heißt doch, ich habe ein Initialinvestment, einen größeren Deal und da docke ich dann sukzessive kleinere Add-on-Transaktionen an, um am Ende eine größere Firma zu haben. Das macht doch im Wesentlichen immer Private Equity, wenn ihr sagt, ihr seid ein Buy-and-Build-Spezialist. Wie findet denn Buy-and-Build dann außerhalb, also ohne einen Private Equity-Sponsor statt?
Ja, ist ganz einfach. Also wir haben in Deutschland unheimlich viele Nachfolgethemen. Wir machen das im Wesentlichen mit sektorspezifischen C-Level-Teams, die bei einem Unternehmen sind, die eine Branche gut kennen und da steht eine Nachfolge an. Das heißt, wir finanzieren die initiale Akquisition mit diesem C-Level-Team. Und üblicherweise ist es so, dass wir uns dann natürlich schon anschauen, was gibt es für weitere Akquisitionstargets. Ne? Und da sind wir im sehr engen Austausch dann mit dem Buy-in-Manager, der wahrscheinlich oder der üblicherweise auch mit vielen anderen Marktteilnehmern spricht. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr hohe Visibilität darauf, wird es weitere Akquisitionen geben oder nicht. Und jetzt die Frage, die sich anschließt, wie wird das auf der Equity-Seite finanziert? Oft ist es so, dass ein Family Office im Hintergrund ist, dass der Alteigentümer es mit einem Vendor-Loan, also mit einem Verkäuferdarlehen unterstützt, was wir dann als Implied Equity auch bewerten können, weil es im Rang nach uns steht. Und so finden wir schon Strukturen, wie wir das lösen können. Aber das liegt im Wesentlichen natürlich daran auch, dass die EV-Multiples, die wir finanzieren, moderater sind. Das funktioniert wahrscheinlich relativ schwierig, wenn ein Unternehmen heute bereits schon mit 10, 12, 13, 14 Mal bewertet ist. Es funktioniert aber natürlich sehr gut, wenn es zwischen 4 und 8 Mal bewertet ist. Und wenn man das dann eben repliziert, ne, nicht nur einmal, sondern 3-mal, 5-mal, 10-mal, ist es so, dass die Gruppe natürlich unheimlich wächst. Also wir haben ein Multiple Expansion. Also es wird dann, die Gruppe ist dann nicht mit 6-mal wert, sondern den letzten Exit, den wir gesehen haben, dabei bei 15-mal. Ne? Und dadurch ist es natürlich auch so, dass der Kredit über die Laufzeit immer besser wird. Das heißt, unsere Hypothese ist nicht, dass wir darauf bauen, dass wie bei einem klassischen LBO das Geschäft flat läuft, sich hoffentlich ein bisschen positiv entwickelt und hoffentlich nicht nach unten geht, sondern wir bauen ganz klar auf anorganisches Wachstum und auf ein Multiple Expansion. Denn wenn wir dann den Verschuldungsgrad, den Covenant, also den Leverage Covenant, Flatlining halten, dann ist es so, dass das Loan-to-Value geht nach unten und der Kredit wird über die Laufzeit eigentlich immer besser. Das ist das, was wir machen. Und das ist jetzt auch nicht wahnsinnig komplex. Man kann die Analogie eigentlich im Private Equity der letzten 15 Jahre suchen. Das, was da funktioniert hat, das bieten wir als Finanzierung an. Und es gibt eben keinen, der das bislang macht in dieser Size Range. Ne? Und natürlich auch mit diesem Track Record und auch mit dem, wir nennen es mal, mit einem Buy-and-Build-Toolkit, dass wir dann diese non-sponsored Outfits, die wir begleiten, dass wir die auch exit-ready machen.
Aber irgendeine Form von Sponsor ist bei euch schon dabei. Das ist aber halt nicht der Private Equity Investor, sondern ein Family Office oder ein Gesellschafter. Also es ist jetzt nicht der klassische Schraubenhersteller, der das große Schraubenimperium baut und lauter kleinere Schraubenhersteller zukauft.
Nein, in ganz vielen Fällen muss man wirklich sagen, ist ein Family Office im Hintergrund und das mögen wir auch, denn das stärkt natürlich einerseits das Eigenkapital, auf der anderen Seite ist es so, dass auch mal Geld da ist, wenn es auf der Eigenkapitalseite benötigt wird, gegebenenfalls zu weiterer Akquisition. Und auf der anderen Seite ist es aber trotzdem so, und das finden wir ist ein großer Vorteil, es ist kein Portfolioansatz wie Private Equity, dass man schaut, ein Teil des Portfolios läuft gut und ein Teil vielleicht nicht, sondern es ist halt, wir sind sehr nah dran, wir haben nichts dazwischen, also kein Layer dazwischen mit Private Equity, wir sprechen direkt mit dem Unternehmen, das wir finanzieren. Und ja, die ganze Strategie ist darauf ausgelegt, dass man wirklich nur in diesen einen Sektor investiert. Und das ist natürlich ein unheimlicher Fokus. Und diesen Fokus mögen wir natürlich auch gerne, weil es natürlich das Skin in the Game ist, das wir auch sehen wollen, wenn wir investieren.
Muss am Ende dann aber trotzdem die gebaute Plattform an irgendjemanden größeren verkauft werden, in dessen Zusammenhang dann ihr refinanziert werdet? Oder werdet ihr dann, weil sie, wenn die Firma wächst und der Leverage in Relation runtergeht, ihr dann irgendwann von der Bank abgelöst? Was ist da so der typische Fall?
Also wir sagen immer, es ist alles möglich. Ne? Ich glaube grundsätzlich, wenn man so ein Buy-and-Build macht, dann ist es typischerweise Exit-driven. Ne? Also man arbeitet auf einen Exit hin. Dennoch ist es natürlich so, wir versuchen immer, dass wir 2 bis 3 Jahre Non-Call haben, das heißt, in denen wir nicht zurückgeführt werden können, außer die Zinsen werden in voller Höhe bis zum Ende der Laufzeit bezahlt. Und dann ist es schon so, dass die Motivation, wenn es keinen Exit gibt, uns zu refinanzieren, einigermaßen hoch ist. Aber das mögen wir auch. Ne? Also wir mögen es, dass wir mit der Strategie das Durationsrisiko für unsere Investoren ein Stück weit kürzer halten können, als es typisch ist im IPO-Umfeld. Aber was wir öfter sehen, ist wirklich der Exit eigentlich. Ne? Also es sind typischerweise fragmentierte Märkte, in die wir investieren, das habe ich gesagt, wo wir einfach schon sehen, dass 3 oder 5 Akquisitionen kommen und dann entwickelt sich das Unternehmen in eine Größenordnung, dass es typischerweise auch für Private Equity oder für einen Strategen interessant ist.
Ja, sehr, sehr spannend. Ich werde das Fundraising verfolgen, in dem ihr jetzt seid.
Das denke ich mir.
Ich bin gespannt, ob ich von euch eine Meldung zum First Close bekomme. Wenn ich nichts höre, dann hake ich nochmal nach, woran es hakt.
Na klar, das ist gut.
Aber danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und auch ja, offen über, man kann schon sagen, ein bisschen teilweise die Exzesse gesprochen hast, die ja so eine wilde Boomphase gern mal mit sich bringen. Auch da bin ich sehr gespannt, wie das denn ausgehen wird und ob die Zinsen rechtzeitig stark genug sinken, damit diese Finanzierungen am Ende auch wirklich überleben und wir dann keine große Pleitewelle oder Schlüsselübergabewelle oder was auch immer sehen werden. Hoch, hoch spannend. Danke dir, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir, dass ich da sein durfte und in der Tat, sind spannende Zeiten.
Und das wäre es dann für heute auch wieder gewesen mit der Folge von Betting Billions. Ich hoffe, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat die Folge gefallen, hattet auch ein bisschen Spaß und habt was mitgenommen. Wie immer freue ich mich super gern über euer Feedback. Wo hätte ich vielleicht ein bisschen härter nachbohren sollen? Was war ein besonders interessanter Punkt? Was für Themen würdet ihr gern demnächst mal im Podcast sehen? Schreibt mir gern über LinkedIn oder über meine Kontaktdaten. Die findet ihr in den Shownotes. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Restwoche und natürlich ein gutes Händchen mit euren Investments. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war Betting Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Redaktion und Host Philipp Habdank. Musik High Rollers Club von Reactor Productions, premiumbeat.com. Cover Design Leo Burnett.